Hey, genau. Wir gehen in die Serie «Starke Frauen der Bibel». Und warum machen wir diese Serie? Wir haben bei uns eine Frauen-Small-Gruppe, oder wir haben ja mehrere Small-Gruppe. Und eine Frauen-Small-Gruppe ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt, Joel, wir arme Frauen, wir müssen jeden Sonntag Predigten anhören über Männer. Es geht um den Abraham und den Petrus und den Paulus und den David und den Jesus. Alles Männer. Aber wo sind die Frauen? Und dann haben wir schon vor 3 Jahren einen ersten Teil gemacht, starke Frauen der Bibel. Und dieses Jahr machen wir einen zweiten Teil mit anderen Frauen. Und es wird auch so sein, wir haben 5 Sündig. Entweder werden die Frauen predigen, die nächsten 2 Sündig Orbal und Judith, oder dann die anderen 2 Sündig wird ich zusammen mit einer Frau predigen. Also ab nächstem Sonntag werden auch immer Frauen auf der Bühne sein, weil uns ist auch ganz, ganz wichtig ist, auch Frauen, dass sie richtig freigesetzt sein dürfen. Genau, heute schauen wir uns eine Frau an, aus dem Alten Testament. Ihr Name ist Deborah und sie kommt vor im Buch der Richter. Und dass du einen kurzen Einblick hast, was ist denn das Buch der Richter? Das Buch der Richter ist ein Buch, das eben Geschichte beschreibt von den Richter. Also nachdem Mose das Volk Israel rausgeführt hat aus Ägypten, sind sie ins verheißene Land gekommen und Josua hat sie ins verheißene Land geführt, in ihr Land, das Gott ihnen schenken nach Israel. Als Josua gestorben ist, hat man sich gesagt, Gott ist unser König. Wir brauchen keinen König, wie alle anderen Völker rundherum. Aber wir brauchen jemanden, der regiert und diese Person hat man Richter gesagt. Also ist nicht vergleichbar mit den Richtern, die wir kennen. Die Rechtsprechung war zwar auch ein Teil, sondern es war auch ein Regierungschef. Es war die Person, die das Volk regiert hat und gleichzeitig Recht gesprochen hat. Und in dem Buch vom Richter hast du einen Zyklus, der sich 7-mal wiederholt. Also 7-mal ist es eigentlich eine gleiche Abfolge, jeweils bestimmt aus 4 Punkten. Es fällt immer an, das Volk Israel entfernt sich von Gott. Es fällt von Gott ab. Es läuft anderen Göttern nach. Es verunreinigt sich, wie auch immer. Das Volk Israel kehrt Gott den Rücken zu. Dann kommt ein fremdes Volk und erobert das Volk Israel. Und dann steht irgendein mutiger Richter auf. Die 2 bekanntesten sind der Gideon und der Simson. Ein Richter steht auf und sagt, hey, das lassen wir mit uns nicht passieren. Sie schreien zu Gott, sie tun Buss, die Feinde werden vertrieben und es herrscht wieder Ruhe und Frieden. Dann stirbt der Richter, das Volk Israel dreht Gott wieder den Rücken zu, es steht wieder ein Richter auf, die Feinde werden wieder vertrieben. Der Zyklus, der wiederholt sich 7-mal im Buch der Richter. Und was eben spannend ist, im Richter haben wir etwas, was sehr außergewöhnlich ist für das Alte Testament. Einer von diesen Richter ist eben nicht ein Richter, sondern eine Richterin namens Deborah. Eine mutige Frau steht auf, das ist mein erster Punkt. Das heisst zwar ganz unspektakulär, wie wenn es normalste wäre auf der Welt. In dieser Zeit war die Prophetin Deborah Richterin und Anführerin des Volkes Israel. Sie war mit einem Mann namens Lapidot verheiratet. Wenn der Vers an und für sich, wenn der heute liest, ist, denkst du schon ganz normal, oder? Jetzt hast du halt hier einen König gehabt, jetzt hast du eine Königin und dann hast du vielleicht wieder einen König. Aber zu dieser Zeit, das Buch Richter spielt 1400 bis 1000 Jahre vor Christus, ist es weder in Israel noch in irgendeinem anderen orientalischen Volk üblich gewesen, dass eine Frau die Leiterschaft übernimmt. Das ist so ungewöhnlich zu dieser Zeit. Das ist auch im ganzen Alten Testament absolut exklusiv. Man hat die andere Frau, die wir anschauen, wie Esther, wie Ruth, sind zwar auch prägende Personen gewesen, aber sie hat nicht hauptverantwortlich gehabt für das Volk. Das war wirklich exklusiv bei der Deborah. Es steht sogar noch, dass sie verheiratet war. Das macht die Story nochmal spezieller, weil eine Ehe zu dieser Zeit war ganz klar, du hast ein Oberhaupt, den Mann, und du hast die Frau, die am Mann dient. Also über die Hierarchie in der Ehe hat man zu dieser Zeit nicht diskutiert, das war sehr klar gesetzt. Und da hast du eine verheiratete Frau, eine mutige Frau, die plötzlich zur Anführerin, zur Richterin wird von Israel. Wir kennen die Umstände nicht genau, was hat sie dazu bewegt. Aber vermutlich war einfach kein Mann herum, der in diese Bresche hineingestanden ist. Und darum hat es eine Frau gebraucht, die aufgestanden ist und gesagt, wenn niemand etwas macht gegen die Unterdrücker, die sind zu dieser Zeit unterdrückt vom Volk Kanaan, das sind gerade etwa 20 Kilometer nördlich vom See Genezareth, an der nördlichen Grenze hat das Volk gewohnt, das sind so die nördlichen Nachbarn gewesen, dort, wo heute Libanon ist. Und von dort sind die eingebrochen und haben das Volk Israel unterdrückt. Und die mutige Frau ist aufgestanden und hat sich vermutlich gesagt, wenn halt kein Mann reinsteht, so wie üblich, dann stand ich hinein. Und der Mut von dieser Frau, wenn wir dann die Geschichte noch weiter werden, miteinander vertiefen, der beeindruckt mich. Aufstehen, das ist etwas, was Menschen, die Jesus nachfolgen, sollten ausmachen. Dass sie aufstehen für ihren Glauben, dass sie aufstehen gegen Ungerechtigkeit, da werden wir später auch noch mehr hören, wenn wir dann über den Walk for Freedom reden. Menschen, die mutig sind und einen Unterschied machen dort, wo sie sind. Und das beeindruckt an dieser Frau namens Deborah. Sie steht auf. Wir haben vorhin schon von den Taufen geredet. Ich möchte euch die Fotos zeigen von unseren vier mutigen Personen, die aufgestanden sind. Es war relativ weit im Meer draussen, darum sieht man es nicht mega scharf, weil es relativ flach war, müssen weit rauslaufen und dann stark zoomen. Das ist der Martin, den haben wir schon gehört. Das ist der Levin, mein ältester Sohn. Natürlich auch ganz ein schöner Moment. Das ist Adriana vom ISF Altdorf, 17. Und dann das vierte Foto, das ist der Jaron, mein jüngerer Sohn. Genau, das sind die vier Leute, die in diesem Camp gesagt haben, hey, wir stehen mutig auf für Jesus. Wir treffen ein Bekenntnis, ein öffentliches Bekenntnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Aufstehen. Du kennst vielleicht die Situation in deinem Leben, wo du irgendwie merkst innerlich, ich sollte etwas ansprechen. Das kann vielleicht im Job sein, das kann in der Familie sein. Ich kann mich erinnern, schon vor längerer Zeit haben wir in einer Wohnung gewohnt. Unsere Kinder waren noch ganz klein. Und obendrauf hat eine Mutter gewohnt mit zwei Teenager-Kindern. Wir selber hatten noch kein Teenager-Kind, wir haben es noch nicht so gewusst, wie das abgeht. Aber in dieser Wohnung oben ist viel gestritten worden. Es war laut, es ist gestritten worden. Manchmal am Abend, um 12 Uhr noch. Und du weißt, wie es ist, du sitzt dann unten und du weißt nicht so recht, was sollen wir machen. Sollen wir mal zu dieser Mutter rauf und Hilfe anbieten? Sollen wir einfach beten? Oder sollen wir einfach die ganze Zeit darüber diskutieren und am Schluss gleich nichts machen? So wie wir sie auch kennen. Und meine Frau, Rebecca, hat irgendwann gesagt, jetzt gehe ich rauf. Jetzt biete ich dieser Mutter Unterstützung an. Du weißt ja, das kann ja auch hinten raus, oder? Du kannst dann vielleicht fragen und dann sagt die Person, nein, ich brauche doch keine Hilfe, ich habe das im Griff und spiele es ab. Aber Rebecca hat offene Türen eingerannt. Die Mutter war dankbar, sie konnte mit ihr reden. Der ältere Sohn ist dann eine Zeit lang einmal die Woche zu uns zum Mittagessen. Und man hat gemerkt, es hat eine Beziehung gebildet. Warum? Weil Rebecca mutig aufgestanden ist. Ich wäre wahrscheinlich heute noch am Diskutieren, ohne sollen wir etwas machen oder nicht. Aber du weißt, Diskutieren verändert nicht. Was verändert, sind Menschen, die Mut haben. Und ich merke in meinem Leben, ich brauche den Mut von dieser Deborah. Immer wieder mutig sein. Manchmal ist es vielleicht im Job einfach ein Gespräch, das du ewig vor dich hinschiebst. Vielleicht bist du ein Leiter und sollst mit jemandem von deinen Leuten reden. Oder du hast einen Vorgesetzten, der etwas ansprechen soll. Vielleicht ist es für uns Eltern etwas, das wir adressieren bei den Kindern. Aber wir wissen, ja, wenn wir es machen, dann flippen die vielleicht aus. Vielleicht ist es etwas in der Ehe, das wir ansprechen. Vielleicht ist es eben die Person, die du von Jesus erzählen und du hast es schon lange auf dem Herz. Wir brauchen den Mut von der Deborah. Und die Deborah, die inspiriert mich, weil sie mutig ist und aufsteht in einer Zeit, in der niemand anders aufsteht. Oftmals warten wir ja, bis irgendjemand anders kommt. Vor einigen Jahren sind wir ja, das habe ich auch schon erzählt, an einen Unfall gefahren, wo vor uns auf der Autobahn, Kanton Zug, zwischen Bar und Zielbruck, eine Frau zuerst in die linke Leitplanke reinputscht, dann schleudert sie sie dann in die rechte Leitplanke. Die ist irgendwie eingeschlafen, wo sie es nachher abgestritten hat. Irgendetwas ist passiert. Und wir fahren so hinten hin, oder? Und denken, ja, müssen wir jetzt denen helfen, oder? Dann schaust du hinten und merkst schon weit und breit kein anderes Auto. Also wenn wir es nicht machen, macht es niemand. Und wir lieben es ja, wenn andere können. Oder? Aber wir haben gemerkt, jetzt müssen wir reinstehen. Es gibt so einen Moment, wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, dann steht nicht dein Mann rein, nicht deine Frau, nicht dein Onkel, nicht deine Tante, nicht deine Chefin, nicht dein Chef, sondern du. Und wenn es du nicht machst, macht es niemand. Und das ist der Mut von der Deborah, die in eine Situation reinsteht, wo sonst niemand aufsteht. Und dann, wenn wir weitergehen in dieser Geschichte, dann merken wir, der Mut von der Deborah setzt auch andere Menschen frei. Oft, wenn du mutig in etwas hineingehst, dann ziehen andere mit. Wir haben beispielsweise im ISF Luzern vor 2 Jahren Sunday Night gestartet. Mit einer ganz kleinen Gruppe von 5 Personen. Wir haben bereits aufbauen auf den Counter Night, der vorher schon war. Und wir haben wie frisch angefangen, auch ein bisschen mit einem anderen Konzept. Und wir sind hineingestanden und wir sind bis heute begeistert, wie junge Leute dieser Vision gefolgt sind. Der Martin, der vorher das Zeugnis gegeben hat, ist bereits die 9. Person, die sich aus dieser Sunday-Night-Bewegung heraus taufen lässt. Und für das sind wir mega dankbar. Aber es braucht immer ein paar Leute, die vorausgehen. Oft, wenn wir einen Schritt machen, dann kommen andere nachher. Und Deborah hat Mut und sie setzt andere frei. Richter 4, Vers 6. Eines Tages sandte Deborah Boten zu Barak, dem Sohn Abinoams, und ließ ihn zu sich rufen. Barak stammt aus Kedesh im Stammesgebiet von Naphtali. Deborah sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels, erteilt dir folgenden Befehl. Versammle 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Zebulon und marschiere zum Berg Tabor. Also Deborah hat ja Mut bewiesen, in dieses Richteramt hineinzustehen. Aber was sich noch nicht verändert hat, sie sind immer noch unterdrückt worden von den Kanaanitern. Eines Tages geht Deborah zu einem Mann namens Barak. Er hat ganz am Norden gewohnt vom Land, also nur etwa 10 Kilometer an der Grenze zum Libanon. Es werden hier in diesem Kapitel relativ viele Ortschaften angegeben, darum kann man das so klar sagen. Er war vermutlich selber stark betroffen von dieser Unterdrückung. Und sie geht zu dem Barak hin und sagt, du bist der Mann. Du wirst das Volk Israel in die Schlacht führen gegen Kanaaniter. Deborah beweist Mut und ihre Mut setzt anders frei von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn du anfängst, mutig aufzustehen in deiner Familie, in deinem Arbeitsumfeld, im Reich Gottes, dann wirst du sehen, wie andere nachkommen, wie andere mitziehen. Es ist dein Mut, der inspiriert. Der Barak sagt ja, er sagt aber, ich bin nicht bereit, alleine in die Schlacht zu gehen, du musst mitkommen. Dann sagt der Barak, klar, wenn du das wünschst, komme ich mit. Er braucht wie die Abdeckung und dann ziehen sie in die Schlacht. Jetzt die zwei Kapitel sind so aufgeteilt, dass Richter 4 beschreibt die Geschichte von Deborah und Richter 5 beschreibt einen Dankespsalm, den Deborah dann singt nach dem grossen Sieg, den wir dann noch anschauen in dieser Predigt. Also Richter 4 Geschichte, Richter 5 Dankeslied. Aus beidem können wir Informationen ziehen. In ihrem Dankeslied beschreibt dann Deborah, wie die Rekrutierung dann vor sich gegangen ist. Das ist etwas, was wir junge Männer kennen. Irgendwann musst du dann einrücken für die Rekrutierung und dann wirst du einteilen, Gebirgsgrenadier, Funker, Sanitäter, was auch immer. Und der Barak ist umgezogen im Land und dann gesagt, hey, kommt mit, ich brauche euch, ich rekrutiere euch für die Schlacht. Und dann möchte ich etwas vorlesen, das trifft mich jedes Mal. Die Ephraimiter kamen vom Bergland Amaleks. Also die haben gesagt, wir sind dabei. Die Benjamiter folgten und reihten sich ein in das Heer. Die Befehlshaber aus Machir zogen in die Schlacht. Aus Zebulun kamen die Männer mit dem Herrscherstab. Issachars Fürsten standen Deborah bei. Issachars Kämpfer folgten Barak ins Tal. Doch Rubens Sippen zögerten lange. Warum seid ihr bei den Herden geblieben und habt dem Flötenspiel der Hirten gelauscht? Rubens Sippen überlegten zu lang. Auch Gilead blieb jenseits des Jordans. Warum verweilte Dan bei seinen Schiffen? Asche ruhte sich aus am Meerenstrand. Untätig saß er an seinen Buchten. Und du merkst so in dieser Reflexion von Deborah, in dem Song, in dem Psalm, merkt man, es ist eine Zweiteilung passiert. Der Barak reist um in dem Land und sagt, wer kommt mit mir in die Schlacht? Ich brauche 10.000 Mann zum Kanaaniter vertreiben. Und einige sagen, ja, wir sind dabei. Und andere sagen, sie sagen zwar nicht nein, aber sie diskutieren einfach endlos. Weißt du, manchmal haben wir sogar ein bisschen eine fromme Ausrede, wenn Gott uns ruft, dass wir sagen, wir beten. Und beten ist gut, beten ist wichtig. Aber verstehst du, wenn dein Nachbar deine praktische Hilfe braucht, ist es nicht das Gebet schlussendlich. Das Gebet ist vielleicht der Startpunkt. Aber das Gebet und die Aktion gehören immer zusammen. Und in dieser Geschichte haben wir einen Zustand, von diesen 12 Stämmen Israels, wo einige sagen, hey, wir sind dabei. Und andere sagen, nein, ich möchte das symbolisieren mit zwei Bildern. Das eine ist das Bild von Soldaten, oder? Die Mutigen, die sagen, yes, mit uns kannst du rechnen. Und dann so ein Bild von Diskutierern, die sagen, wir müssen das noch besprechen miteinander. Und wahrscheinlich sind sie heute noch dran am Besprechen, oder? Ich habe das auch dargestellt mit zwei Playmobil-Männchen. Ich habe hier eine Polizistin genommen. Ich habe das Gefühl, es ist eine Frau. Aber Tanne hat gesagt, sie denkt, es sei ein Mann. Wie auch immer, oder? Der Polizist sagt, ich stehe auf gegen die Ungerechtigkeit, oder? Dann habe ich so eine zweite Playmobil-Figur gefunden, von einem mit einem schönen Chile, der irgendwo auf einem Bänkchen sitzt. Und der sagt, ich lasse lieber die anderen machen. Manchmal ist es auch frustrierend. wenn du gerade im Reich von Gott etwas anpackst und du merkst, die anderen machen nicht mit. Es sind eben die Menschen vom Stamm Dan, vom Stamm Asser, vom Stamm Ruben, die lieber diskutieren, im schlimmsten Fall noch kritisieren. Aber es braucht die mutigen Leute, die sagen, wie die Polizistin oder der Polizist, und sagt, hey, und ich stehe auf, ich mache einen Unterschied und der Mut wird inspirieren. Ich habe das auch gemerkt in meinem Leben, wenn wir immer irgendwo einen Kirche gegründet haben, es gibt Leute, die springen auf und andere, die springen nicht auf. Das gehört dazu. Das ist okay, also ich weiss nicht, schlussendlich muss ja Gott beurteilen, was mit wem für einen Plan hat, aber nicht entmutigen lassen von den Leuten, die nicht mitmachen und auf die bauen, die mitmachen. Gott hat uns immer mehr als genug anvertraut mit den Leuten, wir können Reich Gottes zusammenbauen. Und dann kommt der nächste Punkt, also wir haben so gesagt, so Punkt 1, die mutige Frau steht auf. Punkt 2, sie motiviert andere, sie inspiriert andere, sie setzt andere frei. Und dann kommt der dritte, der Mut von der Deborah ebnet den Weg für einen grossen Sieg. Wir überspringen jetzt ein paar Verse, dort geht es dann um die ganze Schlachtvorbereitung, wo sie lagern, wohin sie gehen. Die Gegner werden angeführt von einem Mann namens Sisera, das ist der Heerführer. Die lagern in einem Tal, das relativ sumpfig ist. Das wird dann noch wichtig sein für den Ausgang der Schlacht. Und dann kommt so der Moment, wo sie in den Krieg gehen. Und es steht dann im Richter 4, 14, 15. Greif an, sagte Deborah zu Barak. Heute ist der Tag, an dem der Herr Sisera in deine Hand gibt. Sei gewiss, der Herr zieht vor dir her in die Schlacht. Da stürmte Barak vom Berg Tabor herab und seine 10.000 Männer folgten ihm. Als Baraks Heer mit gezücktem Schwert angriff, ließ der Herr Sisera und alle seine Wagenkämpfer und Fußtruppen in Panik geraten. Sisera sprang von seinem Streitwagen und floh zu Fuß. Das erste Mal, was spannend ist, ist, der Befehl gibt Deborah. Sie sagt, greif an. Sie ist irgendwie die gesetzte Leiterin in dem Moment für das Volk Israel und sie sagt, Barak, greif an. Von ihr kommt die geistliche Autorität, den Barak zu schicken. Der Barak ist gehorsam und er geht. Und dann gibt es einen grossen Sieg. Und wenn wir den Sieg noch ein bisschen genauer anschauen, dann gibt es ein paar interessante Details. Sie fallen einem vielleicht nicht so aus, wenn man es einfach so überliest. Aber wenn man wie ich am Morgen früh aufsteht im Camp und das noch studiert, dann gibt es ein paar spannende Sachen, die da raufkommen. Das heisst im Richter 4, Vers 3, Jabin, das war der König, also die Kanaaniten hatten einen König, der Jabin, und Sisera war der Heerführer, besaß 900 eiserne Streitwagen. Übrigens, diese Schlacht ist eine der wenigen Schlachten im Alten Testament, die auch historisch dokumentiert sind. Also es gibt nicht nur Dokumente in der Bibel, sondern es gibt auch Dokumente, die man sonst hat, außerbiblische Quellen zu dieser Schlacht. Es ist effektiv eine Schlacht, die man auch sonst dokumentieren könnte. Der Jabin hat 900 Streitwagen, das ist ein gewaltiger Stall für diese Zeit. Was noch wichtig ist zum Wissen, ist, Israel ist immer nur mit Fußtruppen in den Krieg gegangen. Habt ihr das gewusst? Vielleicht auch für Bible-Nerds ein Detail, das viele gar nicht wissen, dass der Mose immer wieder sagt, uns ist es verboten, mit Wagen und Ross in den Krieg zu gehen. Warum? Weil wenn wir anfangen, mit Streitwagen und Ross in den Krieg zu gehen, dann fangen wir an, auf unsere Stärke zu vertrauen. Wenn wir nur mit Fußtruppen gehen, dann vertrauen wir nur auf die Stärke von Gott. Das ist der Grund. Und darum wird hier bewusst betont, Fußtruppen gegen 900 eiserne Streitwagen. Übrigens, die Israeliten haben sich daran gehalten bis zum König Salomo. Der Salomo hat sich über das Gesetz hinweggesetzt und ab dem Moment sind sie auch mit Streitwagen in die Schlacht gezogen. Aber zum Beispiel noch bis zum König David ist man immer nur mit Fußtruppen in die Schlacht gezogen. Um einfach mit dem auch zu zeigen, wir sind Gott gehorsam und wir vertrauen auf ihn. Wir brauchen nicht Streitwagen, wir brauchen nicht Rösser. Unsere Kraft langt, wenn Gottes Kraft in uns gegenwärtig ist. Also du hast die Fußtruppe, die 10'000 Leute gegen die Truppe vom Jabin und vom Sisera mit 900 Streitwagen. Und dann im Lied, im Richter 5, heisst es, als du Herr vom Gebirge Seir auszogst, als du herangeschritten kamst von Edom Steppe, da bebte die Erde. Vom Himmel strömte der Regen und die Wolken gossen ihr Wasser aus. Also an dem Berg Tabor, wenn man weiter runtergeht, kommt eine Ebene, wo ein Fluss durchfließt und die ist per se schon sumpfig. Und wo die Streitwagen gekommen sind und so stark geregnet haben, hat sich so ein Schlammschlacht ergeben, dass die Streitwagen buchstäblich stecken geblieben sind. Darum heisst es auch, dass Sisera musste aussteigen und davor springen, zu Fuß. Er hätte sonst auf seinem Streitwagen flüchten können. Aber Gott hat Regen geschickt zur richtigen Zeit, weil eine Person, die Deborah, mutig aufgestanden ist, den Barak mitgezogen hat, 10'000 Leute gesagt haben, wir sind dabei, ganz viele andere gesagt haben, wir bleiben sitzen und diskutieren weiter. Aber aufgrund des Mut von dieser Person und spezifisch von der Deborah, von ihr ist ja alles ausgegangen, hat es am Schluss einen grossen Sieg gegeben. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren war ich im Militär. Und im Militär haben wir mal so einen Abend gehabt, so einen Freitagabend in der WK. Das ist immer mühsam, weil eigentlich wollen alle daheim sein, oder? Also du willst sowieso immer daheim sein, wenn du im Militär bist. Aber am Freitagabend noch etwas speziell. Und mein Zugführer war auch im ICF, im ICF-Zug zu dieser Zeit. Und ich war ja Unteroffizier. Und dann hat er so gesagt, Sutter, heute machen wir etwas. Ich sage jetzt den Leuten, die wollen, die können eine Predigt hören von dir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei, kein Problem, wir sind mutig. Und dann hat er gesagt, er wollte das nicht befehlen. Dann hat er gesagt, wir haben hier Pause. Alle, die wollen, können hier im Pauseraum bleiben. Aber der Sutter und ich gehen jetzt hier rüber. Also hat das noch clever gemacht, dass man ihm nicht vorwerfen kann, dass er die Leute gezwungen haben. Und die wollen, können mitgehen und der Sutter halten die Predigt. Also er hat den Mut gehabt, ich bin gefolgt. Er war ja mein Chef, oder? In der Kirche bin ich sein Chef, aber dort war er mein Chef. Das hat natürlich knallhart ausgenutzt, oder? Ich bin bis heute bis so in gutem Kontakt mit ihm. Ihn auch traut, seine Kinder gesegnet und so weiter. Ganz ein fantastischer Typ. Und einer ist da, blieb im Pauseraum, alle anderen sind mitgekommen. Dann hatte ich die Predigt. Und von dem an war es Standard, jedem Weg in der Sutter seine Predigt. Selbst wenn der Zugführer gewechselt hat, ist schon ein Soldat da und gesagt, das ist der Standard. Eine Predigt pro Weg haben wir recht. Vom Sutter, der macht jedes Mal eine Predigt. Jeden Weg kann meine Predigt haben. Wo ich dann aufgehört habe, dass mich vor allem fasziniert, an meinem letzten Weg hatte, habe ich gedacht, wie geht das jetzt weiter? Ich bin ja nicht mehr da. Ich bin genug alt, habe meine Dienststeige erfüllt. Sehe ich auf der Wache einen neuen, der hat so Wache dort, mit einem mega fetten Schinken, wenn das Feuer fällt, Biografie Reinhard Bonnke. Und ich habe gesagt, was lesest du für ein Buch? Ja, Reinhard Bonnke, ich habe gemerkt, der hat ja dann, was ja ganz neu war, was ich noch nicht gewusst, ich Christ bin, gerade, ja, weiss, ich glaube an Jesus, Peng, Folge. Also, ich merkte, so feurig, oder? Und weisst, da geht es um den Reinhard, das ist ein Missionar in Afrika und der hat so viele Leute für Jesus, das Blut von Jesus, Halleluja und so wieder. Richtig, das ist aus dem rausgesprüht, oder? Und was ich so faszinierend gefunden habe, ist, ich konnte dann zu ihm hin und habe ihm sagen, du bist mein Nachfolger. Der Roger, mein Zugführer, hat etwas gepflanzt. Ich war gehorsam, bin reingestanden. Und an meinem letzten Weg kann ich mir einfach für den letzten Tag entdecken, meinen Nachfolger. Ich gehe jetzt weg. Meine Pflicht ist erledigt. Ich komme nicht mehr zurück in das Schweizer Militär. Also ich mache es zwar gern, aber ich mache es jetzt nicht freiwillig noch mehr. Und ich übergebe dir den Mantel von meinem Nachfolger und du wirst den Zug weiter geistlich prägen. Was nachher passiert ist, weiss ich nicht. Eben wie so oft ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber es war so eine Geschichte, oder? Jemand beweist Mut. Es geht weiter, es inspiriert, am Schluss steht sogar gerade rechtzeitig noch der Nachfolger da. Der Mut von der Deborah ebnet den Weg für einen grossen Sieg. Und dann kommt noch der letzte Punkt. Deborah gibt Gott alle Ehre. Es gibt dann die Schlacht, eben, die besiegt sie. Der Sisera flüchtet, der Chef oder der Heerführer. Dann gibt es noch eine andere mutige Frau, über die könnte man auch noch predigen, namens Jael. Die kommt dann dort noch vor, weil sie sehr flüchtet. Und dann steht eine Frau an einem Zelt und sagt, hey, wer bist du? Ich bin der Heerführer. Komm rein, entspann dich, ruhe dich aus, gib ihm etwas trinken und wenn er schlaft, bringt sie ihn um. Oder? Und geht dann hin zum Balak und zu Deborah und sagt, so, da ist der Mann, den ihr gesucht habt. Oder? Ich habe ihn besiegt. Genau, das ist auch noch eine Geschichte für sich. Könnte man auch noch darüber predigen, aber heute ist der Fokus bei der Deborah. Am Ende von dem grossen Sieg gibt Deborah Gott alle Ehre. Und darum schreibt sie einen ganzen Psalm, ein ganzes Lied im Richter 5. Sie sagt, es ist nicht unser Sieg, es ist nicht unsere Stärke, es ist nicht unsere strategische Brillanz gewesen, es ist alleine Gott gewesen. Und dort hat sie einen wunderschönen Vers, ein Vers 31, der so ermutigend ist. All deine Feinde, o Herr, sollen umkommen. Das habe ich jetzt noch nicht gemeint mit ermutigend. Das finde ich ein bisschen brutal. Aber dann, aber die den Herrn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Das Land hatte nun 40 Jahre Ruhe vor seinen Feinden. Die den Herrn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Das ist auch ein Bild, das wir wunderschön geniessen können, wenn man genug früh wach war. Jetzt im Herbstcamp in Kroatien stehst du am Morgen auf und siehst, wie die Sonne aufgeht. Das kennen wir ja auch hier von der Schweiz. Und du siehst, da kommt so eine Kraft, da kommt Wärme, da kommt Licht, da kommt das Leben zurück. Und Deborah sagt, woher ist denn die ganze Kraft gekommen? Für mich, für den Balak, für die 10'000 Soldaten, die eben gesagt haben, wir sind dabei. Nicht für die anderen, die gesagt haben, wir diskutieren darüber, bis es vorbei ist. Woher ist es Gott gewesen? Er ist die Sonne in unserem Leben, er ist die Kraft. Und ich möchte dir heute einfach so eine einfache Frage stellen. Wo merkst du, brauchst du den Mut von dieser mutigen Frau namens Deborah, den Mut zum Aufstehen, zum einen Unterschied machen? Wo brauchst du den Mut? Wo drückst du dich davor? Eben von dem Gespräch mit deinem Vorgesetzten oder vielleicht auch mit dem Untergebenen, wo du schon seit Monaten vor dich hinschiebst. Mit dem Gespräch mit dem Ehepartner, wo du schon lange mal etwas ansprechen oder vielleicht bekennen, was du nicht gemacht hast. Mit dem Teenagerkind, wo du schon lange solltest, vielleicht halt einen Konflikt mal riskieren, aber du ziehst dich immer zurück. Mit dem Nachbar oder mit einem Freund, mit einem Verwandten, wo du sagst, ich möchte die Botschaft von Jesus doch so gerne weitergeben, aber du bist immer noch am Überlegen und am Diskutieren. Wo brauchst du den Mut von der Deborah aufzustehen und einen Unterschied zu machen? Weil, und das lernen wir von dem Kapitel 4 und 5 vom Richter, wenn es du nicht machst, macht es niemand. Man kann immer beten und hoffen, dass es der andere macht. Aber manchmal gibt Gott ganz einzigartig dir einen Auftrag, den nur du ausfüllen kannst. Und der braucht es den Mut von der Deborah. Hey, wenn wir uns inspirieren lassen von dieser Frau, ich möchte das. Ich möchte mich inspirieren lassen, weil ich weiss, ich kann manchmal sehr mutig sein, ich habe mutige Schritte gemacht, aber ich kann manchmal auch ein mega Feigling sein und kann mich mega drücken vor Aufgaben. Ich möchte mich inspirieren lassen. Ich möchte den Heiligen Geist, das heisst ja im 2. Timotheus 1, Vers 7, sagt der Paulus, der Geist Gottes ist nicht ein Geist von der Furcht, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Wo brauchen wir den Geist Gottes in uns, der eben sagt, hey, wir ziehen uns nicht zurück mit Furcht. Wir diskutieren auch nicht ewig, ob wir etwas machen können, sondern wir stehen auf und wir machen den Unterschied. Wir haben den Geist der Kraft in uns. Lass uns mutig sein. Wir werden ein Gebetsteam haben, heute links und rechts im zweiten Teil des Worship. Und gerade wenn du merkst, hey Gott, ich brauche Kraft. Ich weiss ja genau, was ich zu tun hätte, aber ich getraue es nicht. Dann komm doch zu uns, wir werden dir die Hände auflegen und für dich beten, dass der Geist Gottes dir Kraft gibt. Wenn du natürlich auch sonst ein Anliegen hast, eine Krankheit, eine Herausforderung, wo auch immer, darfst du natürlich gerne auch kommen. Aber spezifisch auch, wenn du einfach willst, den Mut von der Deborah. Auch den Mut, den Paulus beschreibt in 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben nicht den Geist von der Furcht, von der Kraft, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Dann komm doch ins Gebet. Wir werden auch Abend mal nehmen, wo wir dir werden austeilen. Wir werden einen zweiten Teil Worship haben. Und mein Wunsch ist es, dass unsere Church heute Morgen so richtig erfüllt sein mit dem Mut von der Deborah. Lass uns doch aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, wir haben heute einiges gelernt von einer unglaublich mutigen Frau, die einfach in einer Situation, wo nur Männer regiert haben, wo man nur Geschichten kennt von mutigen Männern und teilweise auch weniger mutigen Männern, Männer, die gesiegt haben, Männer, die auch versagt haben, steht eine Frau auf. Total untypisch. Steht in eine Situation rein, wo es einfach ein Vakuum gibt. Und sie steht auf, macht den Unterschied, setzt andere frei und ebnet wie der Boden, dass du einen grossen Sieg einfahren kannst. Und Vater, ich brauche den Mut von dieser Deborah. Ich brauche den Mut, den Paulus beschreibt im 2. Timotheusbrief, wo er sagt, wir haben nicht den Geist von der Furcht, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Ich brauche das. Wie oft bin ich ängstlich? Wie oft bin ich mutlos? Wie oft spüre ich den Auftrag für etwas und ich mache es dann doch nicht? Ich bitte dich, dass du uns erfüllst. Und ich glaube, da innen geht es ganz vielen so. Da innen gibt es wahrscheinlich viele Frauen und Männer, die heute sagen, hey, auch ich brauche den Mut von der Deborah. Hey, und komm, mach jetzt doch so, wenn du einfach sagst, hey, ich möchte auch den Mut empfangen, leg doch einfach deine Hand auf dein Herz. Leg doch einfach deine Hand auf dein Herz und Jesus, ich möchte jetzt spezifisch die Personen segnen, die jetzt ihre Hand auf das Herz gelegt haben und die sagen, wir möchten heute den Mut, die Kraft vom Heiligen Geist empfangen, rauszugehen, Zeugen zu sein, Mut zu haben, reinzustehen in Situationen, wo ein Vakuum herrscht. Wir möchten einen Unterschied machen, weil wir glauben, dass du uns brauchst, um dein Reich Gottes zu bauen. Danke, dass du jetzt da bist und der Deborah-Mut in unsere Herzen ausgiessest. Und dass wir dürfen in die nächste Woche hineingehen. Nicht als Angsthase, nicht als Feigling und sogar nicht als Menschen wie die Stämme Aszerdan und Ruben, die noch ewig diskutiert haben, bis die Schlacht gewonnen war. Sondern als Menschen, die einen Schritt machen, mutig, mit dem Herz von Jesus, mit dem Herz vom Loi aus dem Stamm Juda. Amen.